Das ist die größte Herausforderung, der wir uns jemals gestellt haben, bemerkte der Chef eines Transportsystems in London, einen Tag bevor am 19. September vergangenen Jahres ein offizieller Staatstrauertag in England ausgerufen wurde. Die meisten Geschäfte und Betriebe hatten geschlossen, aber über 500 Staatsgäste und mehr als 1 Million trauernde Bürger wurden zum Begräbnis der verstorbenen Queen erwartet. Die Zeitungen waren voll mit Artikeln über das Leben der Queen und Nachrichten über die Trauerfeier. Es lief weltweit im Fernsehen, wie der Sarg in einer großen Prozession durch die Londoner Straßen geführt wurde. Am Mittag gab es in ganz England 2 Schweigeminuten zu Ehren der Regentin, die 70 Jahre die Krone Englands trug. Das Begräbnis sprengt alle Dimensionen, hieß es in einer Tageszeitung. Die Tage nach dem Tod der 96-jährigen Königin waren gefüllt mit Erinnerungen aus ihrem persönlichen und politischen Leben, ihre Errungenschaften und ihr Einfluss, den sie ausübte. Viele Menschen gaben Zeugnis davon, bei allen Gelegenheiten, welche Bedeutung Elisabeth II. Für sie hatte. Und niemand im Land konnte dem Thema entgehen. Es war für mehrere Tage fast das einzige Thema, das alle anderen Nachrichten, alle anderen Schlagzeilen in den Hintergrund rückten. Und so ähnlich muss es auch vor knapp 4000 Jahren in Ägypten zugegangen sein. Es ist kein König gestorben, sondern ein hebräischer Hirte mit 147 Jahren. Er lebte nur die letzten 17 Jahre in Ägypten. Und doch bewegte sein Tod das ganze Land. Der Tod Jakobs, ein Zeugnis, so lautet unser Thema heute. Und wir lesen aus dem Wort Gottes in 1. Mose Kapitel 49, Vers 28 bis Kapitel 50, Vers 14. Wir kommen heute in unserer fortlaufenden Schriftauslegung zu 1. Mose 49 ab Vers 28. Alle diese sind die 12 Stämme Israels, und das ist, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Und er befahl ihnen und sagte zu ihnen: Bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt, in der Höhle, die auf dem Feld Machpela gegenüber von Mamre ist, im Land Kanaan, auf dem Feld, das Abraham von den Hethitern Ephron zu einem Erbbegräbnis gekauft hat. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Das Feld und die Höhle, die darauf sind, ist Besitz, gekauft von den Söhnen Heth. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, seinen Vater einzubalsamieren. Und die Ärzte balsamierten Israel ein. Darüber wurden 40 Tage für ihn voll, denn so lange währt die Zeit des Einbalsamierens. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Und als die Tage, die man ihn beweinte, vorüber waren, redete Josef zum Haus des Pharao und sagte: Wenn ich doch Gunst gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sagt: Mein Vater hat mich schwören lassen und gesagt: Siehe, ich sterbe in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan gegraben habe. Dort begrabe mich. Und nun lass mich doch hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und zurückkomme. Da sagte der Pharao: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. So zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägyptens. Und das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters, nur ihre Kinder und ihre Schafe und ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück. Sogar Wagen und Reiter zogen mit ihnen hinauf, und es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager. Und sie kamen nach Goren Atat, das jenseits des Jordan liegt. Dort hielten sie eine sehr große und schwere Totenklage, und er veranstaltete für seinen Vater eine Trauer von 7 Tagen. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauerfeier bei Goren Atat sahen, sagten sie: Eine schwere Trauerfeier ist das für Ägypten. Daher gab man ihr den Namen Abel Misraim. Sie liegt jenseits des Jordan. Und seine Söhne taten mit ihm so, wie er ihnen befohlen hatte. Seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpela, des Feldes, das Abraham zum Erbbegräbnis gekauft hatte, von den Hethitern Ephron angesichts von Mamre. Dann kehrte Josef nach Ägypten zurück, nachdem er seinen Vater begraben hatte, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren. Der Tod Jakobs ist ein Zeugnis, und zwar in verschiedener Hinsicht. Und 3 Formen des Zeugnisses in seinem Tod wollen wir uns heute anschauen. Erstens, das Zeugnis des Glaubens im Tod. Als Jakob merkte, dass er bald sterben wird, da ließ er seine 12 Söhne zu sich kommen und er segnete sie. Nicht nur allgemein, sondern einen jeden Einzelnen mit einem besonderen Segen. Und Mose muss hier wohl dazu schreiben, dass es sich alles um Segnungen handelte, denn einige Aussagen waren sehr, sehr harte Worte, die man sich nicht wünschen würde von einem sterbenden Vater. Und dennoch war es ein Segen. Denn er wies sie zwar streng zurecht, aber er stieß keinen seiner Söhne fort, sondern sie alle sollten Erben des Segens werden und Teil des Bundesvolkes. Und darum heißt es, alle diese sind die 12 Stämme Israels. Der sterbende Vater segnet seine Söhne und mit diesem Segen bestätigt er, dass nicht nur einer von ihnen, nicht nur Josef, auch nicht nur Juda, sondern sie alle 12 die Erben des Bundessegens werden sollen. Ihnen allen ist das Land Kanaan verheißen. Sie alle gemeinsam formen die Stämme Israels. Und das ist ein entscheidender Fortschritt in der Heilsgeschichte Gottes, hier am Totenbett von Jakob. Von Abraham bis Jakob gab es immer nur einen Erben, der zur Segenslinie gehörte, der diesen Segen und diesen Bund weiter voranbrachte in die nächste Generation. Und die anderen Brüder, wie Ismael oder Esau, sie wurden ausdrücklich ausgeschlossen. Auch die anderen Söhne noch von Abraham, er sollte sie fortschicken. Doch auch wenn wir in den Segnungen erfahren haben, dass der große, segensreiche König aus dem Stamm Juda kommt und dass ein besonderer Segen der Fruchtbarkeit auf den beiden Stämmen Josefs liegt, sehen wir hier die Bestätigung des Volkes Israel als Empfänger des Bundessegens. Sie alle waren Erben des Segens. Und darum beauftragt er nicht nur Josef, sondern alle seine Söhne mit einem wichtigen und ehrwürdigen Auftrag. Bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt, in der Höhle, die auf dem Feld Machpela gegenüber von Mamre ist, im Land Kanaan. Jakob lebte seine letzten Jahre in Ägypten und durch die Stellung von seinem Sohn Josef ging es ihm dort sehr, sehr gut. Und dennoch ist es ihm ganz wichtig, nicht in Ägypten, sondern in Kanaan begraben zu werden. Wir hatten das schon in Kapitel 47 einmal behandelt, wo er sagt, bloß nicht in Ägypten, hier will ich nicht begraben werden. Schwöre mir, dass du mich begräbst in Kanaan. Der Wunsch, in Kanaan begraben zu werden, war kein oberflächlicher Aberglaube, als wenn er dort begraben werden muss, um den Segen nach dem Tod zu erlangen. Wir lesen hier von 3 Stufen in diesem Tod. Wir lesen vom körperlichen Tod. Das heißt hier, er zog seine Füße aufs Bett herauf und verschied. In diesem Moment weicht der letzte Atemzug aus seinem Körper und die Seele trennt sich von dem Leib, ein körperlicher Tod. Aber dann heißt es über seine Seele, und er wurde zu seinen Völkern versammelt. Das bedeutet, seine Seele hatte Gemeinschaft mit seinen zuvor gestorbenen Vorfahren, wie Abraham und Isaak. Hier geht es nicht um die Begräbnisstätte, sondern hier geht es um den Ort der Seele. Er wurde versammelt zu seinen Völkern. Und Jakob sagt eben nicht, bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle. Das Begräbnis bei den Leichnamen von Abraham und Isaak ist also nicht die Voraussetzung, um nach dem Tod auch Gemeinschaft mit ihnen zu haben, sondern sein Wunsch ist, mit ihnen begraben zu werden. Es soll ein Zeugnis dafür sein, für diese unsichtbare Realität, dass seine Seele bereits mit seinen gläubigen Vorfahren vereint ist. Der Ort seines verstorbenen Körpers soll sein Vertrauen darauf ausdrücken, dass seine Seele bereits mit den Bundesvätern verbunden ist. Und interessant ist auch, dass er sie aufzählt. Abraham und seine Frau Sarah, Isaak und seine Frau Rebekka. Und dort hat Jakob auch Lea begraben. Er nennt sie hier nicht meine Frau. Wir wissen, seine eigentliche Liebe galt seiner Frau Rahel, die er aber in Bethlehem begraben musste, weil sie bei der Geburt von Benjamin starb. Und hier erfahren wir zum ersten Mal, dass Lea gestorben ist. Vermutlich ist sie schon gestorben, bevor Jakob nach Ägypten gezogen ist, sodass er sie dort in diesem Erbbegräbnis begraben konnte. Aber trotz seiner starken Liebe zu Rahel will er in diesem Grab Machpela, in diesem Erbbegräbnis, was Abraham einst gekauft hat, er will dort begraben werden. Nicht bei seiner Lieblingsfrau Rahel, sondern bei seiner Frau Lea, mit seinen Eltern und seinen Großeltern. Und dies ist ein Zeugnis dafür, dass er an den Bund Gottes vertraut. Ja, der Bund Gottes, diese Verbindung mit dem, was Gott seinen Vätern und auch ihm zugesagt hat, das war ihm auch im Angesicht des Todes wichtiger als alle Romantik. Ja, er ist Teil dieser Bundesgemeinschaft und das will er ausdrücken und bezeugen, auch im Tod. Und außerdem war dieses Grab der erste offizielle Landbesitz in Kanaan. Das erste, was Abraham besaß in Kanaan, dem er das ganze Land versprochen war ein Grab. Kein Haus, keine Festung, ein Grab. Gott hatte ihnen das ganze Land versprochen, aber Abraham und Isaak besaßen nur diese Höhle als Grabstätte und Jakob konnte nur ein wenig Land später dazu kaufen. Und dennoch glaubte er voller Gewissheit daran, dass Gott alle seine Versprechen und Segnungen des Bundes erfüllen wird. Und dieses Stück Land, dieses Grab, war die erste Anzahlung. Und für Jakob ein Zeichen, dieses ganze Land wird einst den Stämmen Israel gehören. Und die Beschreibung dieses Landstückes ist sehr detailliert. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Es ist eine komplizierte Ausdrucksweise, wie er hier alles aneinander reiht. Es ist eine rechtliche Sprache, so wie eine Liegenschaft beim Amtsgericht genau beschrieben wird mit Bauzeichnungen und Registernummern. So führt Jakob hier alles auf, damit seine Söhne genau wissen, um welches Landstück, um welches Feld, um welche Höhle es sich handelt. Und auch, damit man den Kananäern bezeugen kann, auch nach langjähriger Abwesenheit, dieses Land gehört uns. Es ist rechtlich unsers. Wir haben es erworben. Wir haben das Recht, unsere Toten hier zu begraben. Abraham hat es offiziell erworben. Und hier sind alle Details, die ihr braucht. Und Jakob gibt hier im Tod ein Zeugnis seines Glaubens. Er glaubt an das Leben nach dem Tod. Er glaubt, dass er mit den gläubigen Vorvätern versammelt wird. Er glaubt, ja, er weiß, Gott wird ihn hinbringen, dort, wo er auch Abraham und Isaak und die gläubigen Frauen versammelt hat. Er sagt nicht, begrabe mich in Kanaan, damit meine Seele lebt. Nein, er sagt, begrabe mich da, weil meine Seele leben wird. Weil ich bezeugen will, ich habe Anteil an diesem Bund, an dieser Verheißung Gottes. Nicht, weil das erst zum Leben nach dem Tod führt, sondern weil es ein Zeugnis des Glaubens ist, ein Zeugnis dafür, dass Jakob an das Leben nach dem Tod glaubt und die Versammlung der Gerechten. Er glaubte, wie der Hebräerbrief bestätigt, an das Himmelreich, wovon Kanaan nur ein Schatten, ein Vorbild war. Aber mit diesem Schatten und Vorbild wollte er seinen Glauben auch an das ewige Leben bezeugen. Er glaubt an die Realität des Bundes mit Gott und will als Bestätigung davon in das Grab mit seinen Vorfahren gelegt werden, in ein Erbbegräbnis. Und er glaubte daran, dass Gott auch noch alles erfüllen wird, was er in seinem Bund verheißen hat. Und darum gibt er diesen Segen an seine Söhne weiter und diesen Auftrag: Dort begrabt mich. Im Tod gibt Jakob ein Zeugnis seines Glaubens an Gott und sein Wort. Zweitens, das Zeugnis der Würde im Trauerzug. Als Jakobs Seele diese Welt verlassen hat und im Totenreich mit den Gläubigen versammelt wurde, um zu warten auf den Tag Christi, da bezeugen Josef und seine Brüder ihre Liebe zu Jakob. Und ganz Ägypten bezeugt die Hochachtung gegenüber diesem alten Patriarchen. Josef, stets ein Mann großer Empfindungen, er wirft sich im Moment des Todes auf seinen Vater, er weint über ihm und küsst den gerade Verstorbenen zum Abschied. Josef trauert. Der Fortgang seines Vaters schmerzt ihn. Er hatte ihn so lieb. Und auch mit 147 Jahren, durchaus ein stattliches Alter, ist Josef sehr traurig, dass sein Vater gestorben ist. Josef selbst ist schon in seinen 50ern und dennoch ist er überwältigt von Trauer, dass er nicht mehr an sich halten kann, sondern er fängt an zu weinen und wirft sich auf das Bett, wo sein Vater gestorben ist. Doch nicht nur Josef zeigt hier, wie viel ihm sein Vater bedeutete, das ganze Land zollt Jakob die letzte Ehre. Jakob wird auf Anweisung von Josef für 40 Tage lang einbalsamiert. Dem Leichnam wurden mit verschiedenen Mitteln alle Flüssigkeit entnommen, damit er trocknet, aber nicht verwest. Jakob wurde hier mumifiziert. Er wurde zu einer Mumie gemacht. Also mit diesem Einbalsamieren bedeutet nicht nur, dass er ein bisschen mit duftenden Salben eingerieben wurde. Er wurde mumifiziert. Er wurde zu einer Mumie. 40 Tage lang haben diese Ärzte mit verschiedenen Mitteln diesen Körper möglichst schnell trocknen lassen. Das war eine Prozedur. Und Jakob erhält diese Ehre. Normalerweise war sie hauptsächlich der Königsfamilie oder auch hohen Würdenträgern vorbehalten. Die Ägypter haben sich auf diesem Gebiet spezialisiert. Wir kennen das noch aus den Museen. Sodass wir heute noch jahrtausendalte Mumien aus Ägypten vorfinden, die nicht nur aus Knochen bestehen, sondern irgendwie Haut und Haare noch zwar vertrocknet, aber doch erhalten blieben. Und man auch noch ein Stück weit besser sehen kann, wie sie vielleicht einst ausgesehen haben. Für die Ägypter war die Mumifizierung durchaus verbunden mit religiösen Vorstellungen. Sie glaubten auf diese Weise, den Verstorbenen das Leben nach dem Tod zu ermöglichen. Dass so er nach dem Tod in die Ewigkeit einziehen kann. Die Einbalsamierung wurde daher meistens von Priestern gemacht, die dabei religiöse Sprüche aufsagten und ihre Götter anriefen. In unserem Text heißt es aber, dass die Ärzte Israel einbalsamierten. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass Josef nur die medizinische, aber nicht die religiöse Komponente hier in Auftrag gab. Doch nicht nur die Einbalsamierung war ein Zeichen der Ehre. Es heißt, die Ägypter beweinten ihn 70 Tage lang. Der römische Geschichtsschreiber Herodot, er berichtet von so einer Staatstrauer für einen großen Pharao und die dauerte 72 Tage. Und da staunte er schon drüber, 72 Tage. Und wenn wir das vergleichen, bekommt Jakob hier fast die gleiche Würde wie ein verstorbener König Ägyptens. Offensichtlich wurde in Ägypten eine Art Staatstrauer hier ausgerufen für Jakob. 2,5 Monate offizielle Trauerbekundungen, Erinnerungen an den Verstorbenen, 2,5 Monate Ausnahmezustand in Ägypten. All das für einen hebräischen Hirten? Ist das nicht erstaunlich? All diese Ehre, all diese Würde, die ihm zuteil wird. Nun, bestimmt war ein Anteil davon, dass Jakob der Vater von Josef war, der eine Art Retter des Volkes Ägyptens war, durch diese große Hungersnot hindurch. Doch auch Jakob scheint in seinem hohen Alter einen sehr guten Ruf zu genießen. Als er nach Ägypten zog, da war mit das Erste, was er tat, den Pharao zu segnen. Und die Trauer der Ägypter, sie bezeugt, dass Jakobs Anwesenheit in ihrem Land als ein Segen für das ganze Volk wahrgenommen wurde. Sodass sie 70 Tage lang um ihn weinen. Und Josef bittet nun beim Pharao um Erlaubnis, seinen Vater nach seinem Wunsch in Kanaan zu begraben. Und dabei formuliert Josef es tatsächlich sehr weise. Er sagt nicht, mein Vater wollte auf gar keinen Fall hier in Ägypten begraben werden. Und nein, das wäre eine ziemliche Beleidigung gewesen für den ägyptischen König. Josef erklärt, mein Vater hat sich ein Grab in Kanaan vorbereitet. Er hat es sich gegraben, heißt es hier wörtlich, das meint wahrscheinlich, dass er sich in diesem Familiengrab noch einen weiteren Platz ausgehauen hat. Und wer könnte besser verstehen, sich eine eigene Grabstätte vorzubereiten, als ein ägyptischer Pharao? Die Pyramiden, sie waren schließlich keine Paläste, sondern sie waren nichts anderes als extrem aufwendig und lange gebaute Grabstätten, die die Pharaonen sich gebaut haben. Und Josef sagt, nun, mein Vater, er hat sich auch eine Grabstätte gebaut in Kanaan. Und deswegen darf ich ihn bitte dorthin bringen. Und darüber hinaus bekräftigt Josef seinen Wunsch, dass er seinem Schwur treu sein will. Mein Vater hat mich schwören lassen. Der Pharao sagt ihm sofort zu. Ja, er darf gehen. Er und seine Brüder, sie dürfen hinziehen und den Vater begraben. Doch nicht nur das. Alle hohen Vertreter des Landes, alle Staatsdiener und Würdenträger, sie zogen mit. Ein riesig großer Trauerzug zieht aus Ägypten hinauf nach Kanaan. An einem Ort, gerade über die Grenze in Kanaan, in Gorin Atad, da halten sie und veranstalten noch einmal eine offizielle Trauer. 7 Tage hielten sie eine sehr große und schwere Totenklage, sodass sich die Bewohner Kanaans sogar darüber wundern und den Ort in Trauer Ägyptens umbenennen. Und Mose gibt hier keine direkte Erklärung, doch ich denke, Josef vollzieht hier nach dieser ägyptischen Staatstrauer auch nochmal eine hebräische Form der Trauer, die für gewöhnlich eben 7 Tage lang ging. Und sie hatten bestimmte andere Elemente, vor allem aber einen direkten Bezug zu dem lebendigen Gott. Nachdem also in Ägypten diese ägyptische Zeremonie für 70 Tage durchgeführt wurde, sind sie genau gerade über der Grenze, gerade im Land Kanaan. Und Josef veranstaltet noch einmal einen Anruf an Gott, eine Totenklage vor dem lebendigen Gott. Als sie dann noch das letzte Stück bis nach Mamre bei Hebron zurücklegen, finden sie das Feldstück Machpela und begraben Jakob dort. Und nun zeigt sich auch, wie nützlich die Mumifizierung war. Vielleicht wundert es uns ein bisschen, wieso wurde Jakob zu einer Mumie gemacht? Nun, bei den klimatischen Bedingungen wäre ein Leichentransport über immerhin 800 bis 1000 Kilometer völlig unmöglich gewesen. Dort selbst mit Pferden und Wagen wäre das nicht möglich, eine Leiche in dieser Weise zu transportieren. Doch mumifiziert, so ausgetrocknet, konnten sie tatsächlich diesen Wunsch Jakobs erfüllen. Und sie kehren wieder zurück nach Ägypten. Die Trauer und der große Trauerzug, sie gibt ein Zeugnis der Würde, wie sehr Jakob geliebt und geachtet wurde. Ja, der Tod gibt oft Zeugnis von dem, wie man gelebt hat, wofür du dein Leben eingesetzt hast. Ich hörte erst vor ein paar Tagen von einem Ehepaar, die auf einer Beerdigung eines treuen Dieners einer Gemeinde waren. Das Ehepaar hatte die Gemeinde schon vor Jahren verlassen. Und als sie merkten, wie auf dieser Trauerfeier an diesem Mann gedacht wurde, der so treu gedient hat. Obwohl er kein Pastor war, hat immer geholfen in der Gemeinde. Und sie bemerkten, wenn wir sterben, wird sicher kaum jemand trauern. Wenn wir sterben, wird bestimmt niemand auf unsere Beerdigung kommen. Und nein, es muss kein Staatsbegräbnis sein, wie bei der Queen oder hier bei Jakob. Aber hast du schon einmal darüber nachgedacht, ob nach deinem Tod Menschen zusammenkommen können, die sagen, ich habe ihn geliebt, ich habe ihn geachtet, für das, was er oder sie gelebt und getan hat. Es hat einen Einfluss, einen Segen in meinem Leben hinterlassen. Jakobs Trauerzug, erzeugt von einem Leben echter Würde, guter Prioritäten, einer geistlichen Ausrichtung. Ein Kommentator bemerkt, Isaak beschämte seine Jugend durch sein Verhalten im Alter. Jakob rehabilitiert seine Jugend durch sein würdiges Verhalten im Alter. Oh, wie unbeständig war Jakob in seinen Jugendjahren. Aber was für ein Zeugnis seines Lebens hinterlässt er in seinem Tod. Wie viele Menschen sagen konnten, dieser Mann war ein Segen für mich. Und ich vermisse ihn. Wir vermissen ihn. Er hinterlässt eine Lücke. Nun denkt mal drüber nach. Gibt es irgendeinen Grund, warum das jemand über uns sagen könnte? Richten wir unser Leben so aus, dass es nur um uns geht und um unseren Vorteil und wir sagen, ja, ich brauche all die Leute, damit sie mein Leben besser machen, oder investieren wir unser Leben in andere, sodass es auffällt, wenn wir einst nicht mehr da sind? Und drittens, das Zeugnis der prophetischen Hoffnung. Dieser Tod Jakobs und dieser Trauerzug, er zeugt noch von etwas, was kommt. Wer denkt einmal, wer diese Geschichte zu welcher Zeit aufgeschrieben hat? Mose, er schrieb durch die Leitung des Geistes Gottes auf, und zwar in der Wüste. Nachdem er das Volk Israel, die 12 Stämme aus Ägypten im Auftrag Gottes herausgeführt hat. Und nun gibt es einige bemerkenswerte Hinweise darauf, dass Mose den Auszug Josefs zur Beerdigung seines Vaters als eine Art prophetische Andeutung für den Auszug des ganzen Volkes Israel sah. Zum einen finden wir hier einige Gemeinsamkeiten. Josef zieht mit der Mumie Jakobs aus Ägypten nach Kanaan, um ihn in Kanaan zu begraben. Einige Generationen später zieht das Volk Israel unter Mose mit der Mumie Josef aus Ägypten, um ihn in Kanaan zu begraben. Genauso wie Josef hatte auch das Volk Israel eine Mumie bei sich, und zwar den mumifizierten Josef. Außerdem gingen sie grob den gleichen Weg. Und das ist erstaunlich. Anstatt den kürzesten oder direkten Weg von Ägypten nach Hebron zu gehen, lesen wir, dass sie Goren Atad, wo die Kanaaniter lebten, dass sie so erreichten, dass sie den Jordan überquerten. Jenseits des Jordans. Das bedeutet, sie kamen nicht von der Westseite, sondern, wie auch später das Volk Israel, sie kamen vom Osten her. Sie machten sozusagen einen Umweg, um dann über den Jordan in der Gegend von Jericho in das Land Kanaan einzuziehen. Wir wissen nicht warum, vielleicht gab es irgendwelche kriegerischen Völker, die hier vermieden wurden oder so, aber es ist fast die gleiche Strecke offensichtlich, die hier der Trauerzug begeht, wie auch später Mose und das Volk Israel. Zum anderen finden wir auch hier viele Begriffe, die sich auch im zweiten Buch Mose bei der Beschreibung von diesem Exodus, dem Auszug Israels, finden. Doch sie beschreiben einen Kontrast. So wie Mose fragt hier auch Josef den Pharao um Erlaubnis, hinauszuziehen. Doch bei Mose verweigert es der König. Und deswegen kommt es zu den ganzen Plagen, bis er irgendwann erlaubt, dass sie hinausgehen dürfen. Und dann ist von Wagen und Reitern die Rede, die Josef begleiten. Doch zur Zeit Mose verfolgen die berüchtigten Reiter und Wagen Ägyptens die Hebräer, bis sie durch Gottes Kraft im Schilfmeer ertrinken. Aber wenn die Israeliten in der Wüste hier gelesen haben, dass die Reiter und Wagen Josef begleiteten, da werden sie sich gewundert haben, oh, bei uns war das anders. Die Reiter und Wagen, sie sind uns hinterhergelaufen. Gefahren, sie wollten uns vernichten. Als all die ägyptischen Beamten mit Josef und den Brüdern losziehen, da schreibt Mose von dieser Gemeinschaft, es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager. Gemeinsam, die Söhne Israels mit den Ägyptern, sie waren ein gewaltiges Heerlager. Genau dieses Wort gebraucht er in 2. Mose 14 auch, aber diesmal für Israel für sich, ist Israel für sich ein Heerlager geworden. Und das Heerlager der Ägypter zieht hinter ihnen her. Sie sind zu feindlichen Lagern geworden. Und Josef, er plante ja wieder zurückzukehren. Darum heißt es in Vers 8, nur ihre Kinder und ihre Schafe und ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück. Bei den Kindern sind sicherlich auch die Mütter mit eingeschlossen. Zur Zeit Mose schlägt der Pharao nach der 8. Plage vor, nur die Männer Israels ziehen zu lassen, um in der Wüste zu opfern, aber nicht die Kinder. Lass die Kinder hier, dann dürfen die Männer ziehen. Nach der 9. Plage sagt der Pharao, okay, eure Kinder dürfen mitziehen, aber nicht die Schafe und die Rinder, um zu gewährleisten, dass sie wieder zurückkommen. Doch Mose sagt, nee, wir müssen alle ausziehen. Mit unseren Kindern, mit unseren Schafen, mit unseren Rindern. Und wir sehen hier einen Kontrast, der bemerkenswert ist. Die Kananäer nennen den Ort Trauer Ägyptens, weil sie die Ägypter solidarisch mit den Hebräern um Jakob trauern. Doch unter Mose lässt der Pharao das Volk erst ziehen, als nur die Ägypter trauern um ihre Söhne, um ihre Erstgeborenen. Und die Kananäer erfahren voller Schrecken, was der Gott Israels den Ägyptern und seines Volkes willen angetan hat, sodass selbst in Jericho große Furcht ist. Die Trauer Ägyptens, ja, sie wird zu einer Trauer des Gerichts Gottes. Und ich bin mir sicher, Mose schreibt all diese Details auf und bemerkt, oh, was hier passiert ist, es ist wie, als wenn Gott schon prophetisch angedeutet hat, was er mit seinem Volk Israel plante. Der Trauerzug Jakobs ist eine Art Vorausblick auf den Auszug Israels nach Gottes Bundesverheißung, damit sie nicht nur das Grab, sondern das ganze Land Kanaan in Besitz nehmen. Doch das ist nicht der einzige prophetische Hinweis, nicht die einzige prophetische Hoffnung. Denn sowohl der Trauerzug Jakobs als auch der Auszug Israels unter Mose, sie sind beide wiederum Hinweise auf einen weiteren Auszug, nämlich den Auszug aus dem Reich der Sünde und des Todes in das Reich Gottes und des Lebens. Die Bibel gibt uns sehr, sehr viele Andeutungen und Parallelen und Kontraste über die gesamte Bibel hindurch. Doch ich möchte heute nur drei Vergleiche nennen, die wir in unserem Predigttext nämlich finden, damit wir sie geistlich auf uns und unseren Weg mit Christus anwenden können. Zum einen, der Weg des Christen ist ein Trauerzug. Josef zog mit dem Leichnam Jakobs aus Ägypten in das verheißene Land. Er zog voller Trauer und Tränen über den Verlust seines Vaters. Er stimmte eine große und schwere Totenklage an, sodass sich selbst die Bewohner des Landes wunderten. Nun, die Bibel sagt uns, der Weg eines Christen aus dem Reich dieser todgeweihten Welt und der Sünde, es ist auch ein Trauerzug. Du hörst das Wort Gottes und du siehst, wie verdorben diese Welt ist und wie schwer deine eigene Sünde ist. Du bist ergriffen, du verstehst, im Glauben musst du hinausgehen, hinausziehen, aber es ist schwer. Und es ist manchmal voller Kummer. Kummer über die, die nicht mit hinausziehen. Familienangehörige. Freunde. Für die all das, was dir so wichtig geworden ist, nur zum Spott und zum Hohn gereicht. Der Apostel Paulus, er wurde sehr gehasst. Er wurde verfolgt, er wurde angefeindet. Er musste viel Kummer leiden, nachdem er zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Und in 2. Korinther 4, Vers 10 beschreibt er seine beständigen Leiden mit einem bemerkenswerten Bild. Alle Zeit tragen wir das Sterben Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Versteht ihr, was für ein Bild er hier gebraucht? Er sagt, es ist so, als würde ich den gestorbenen Jesus in meinem Leben überall mit hinnehmen. Als würde ich eine Leiche transportieren. Wir Christen, wir tragen Jesus mit uns. Den Jesus, den die Menschen hassen. Den sie von sich stoßen wollen. Den sie zu seiner Zeit ans Kreuz genagelt haben, dass er stirbt. Hinweg mit ihm. Kreuzige ihn. Nun, dieses Zeugnis von Jesus, wir tragen es umher. So wie Josef, die den Leichnam seines Vaters umhertrug, so ist auch unser Leben ein Auszug mit Jesus, der verhasst ist in dieser Welt. Und schlimmer noch, wir trauern über unsere eigene Sünde, über unsere falschen Gedanken, über unsere unreinen Worte, über unsere lieblosen Taten und wissen, darum musste Jesus sterben. Wegen all meinen Vergehen, wegen meiner Schuld musste Christus ans Kreuz. Ich trage einen Leichnam mit mir. Der Lebensweg in dieser gefallenen Welt ist ein Weg nicht nur mit Freude und Leichtigkeit, sondern mit Tränen und Kummer über die Sünde um uns in dieser Welt, in uns, in unserem Herzen. Und angesichts all der Zerstörung und all das Leid, das die Sünde hervorruft, alle Krankheit, alle Not, ja, der Tod selbst. Und das macht unser Leid oft größer. Wir gehen diesen beschwerlichen Weg, gerade weil wir Christus lieben und so hoch schätzen. Aber diese Welt tut es nicht. Doch Paulus sagt, das ist nur die eine Seite. Denn wir tragen zwar das Sterben Jesu mit uns, aber so wird auch sein Leben an uns offenbar. Und darum können wir außerdem sagen, der Weg des Christen ist ein Grabeszug. Josef führte Jakob als Mumie zum Grab Machpela, zu dem Grab der Bundesteilhaber. Und die Ägypter, sie sahen in der Mumifizierung einen Weg, die Verwesung aufzuhalten und das ewige Leben zu gewährleisten. Doch außer dem zerknautschten Bild der ausgetrockneten Leichen, die man in Museen sehen kann, ändert der Zustand nichts an der Nachwelt. Doch da ist einer, der ist gestorben und auch er wurde liebevoll gesalbt und in Tüchern eingewickelt gegen den Todesgeruch. Doch er verweste nicht. Nein, er ist auferstanden am dritten Tag, wie David vorhersagte, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer Verwesung sieht. Der auferstandene Jesus ist der einzig wahre Weg zum ewigen Leben, denn er hat den Tod besiegt. Er führt uns zum ewigen Leben. Er ist der einzige Weg, wie wir, die wir sterben, auferstehen können zu ewigem Leben. Denn er führt uns zum Grab. Ja, zu diesem Grab bei dem Hügel Golgatha, der Schädelstätte. Dort, wo er den Zorn Gottes getragen hat, dort, wo er die Sünden für Gläubige gelitten hat und sein Leben als Opfer gab für unsere Schuld. Zu diesem Grab führt er uns. Goren Atat, der Ort, wo Josef in Kanaan Halt macht und die Totenklage anstimmt, das heißt übersetzt, Dreschplatz der Dornen. Da, wo die Totenklage so groß und schwer wird, ist der Dreschplatz der Dornen. Und Freunde, Golgatha ist so ein Ort. Ein dorniger Dreschplatz. Jesus Christus, er wurde zerschlagen unter dem Gericht Gottes, während er eine geflochtene Dornenkrone aufhatte als Zeichen für den Fluch, der mit der Sünde in diese Welt gekommen ist. Bevor die große Trauer Ägyptens der gottlosen Welt anhebt, bevor Gott anhebt und auf diese Welt, auf diese gottlose Welt eindrischt im gerechten Gericht am letzten Tag, ließ Gott seinen Sohn Jesus Christus schlagen als einen Stellvertreter, als ein Opferlamm, als unser Bürger auf dem Dreschplatz der Dornen Golgatha. Er ist gestorben, aber ja, er ist auferstanden und lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten, die Verwesung hat ihn nicht gesehen. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat den Fluch besiegt, er hat ewiges Leben erworben, er hat alle Verheißungen des Bundes erworben. Und jeder, der wirklich und aufrichtig eine tiefe und schwere Totenklage anstimmt, weil er seine eigene Sünde erkennt, die dort am Kreuz gerichtet wurde. Jeder, der Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt, den führt Christus zu dem Grab des Bundes. Machpela, das heißt Doppelgrab. Und siehe, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Und darum ist in diesem Grab Platz für unsere Sünde. Für unser Leben, das das Gericht verdient hätte. Für alles, was diese Beschreibung Gottlosigkeit verdient hat. Denn wer an Jesus glaubt, der ist freigesprochen, hat ein neues Leben durch Jesus. Die Ägypter, sie legten den Mumien neben das Herz oder manchmal auch anstelle des Herzens ein Metallstück in Form eines Käfers in den Leib. Und auf der Rückseite dieses Skarabäus, Herz-Skarabäus wird es genannt, da stand ein Text, den die verstorbenen Seelen dann vor den Toten Gott aufsagen sollten. Denn die Befürchtung war, wenn das Herz keine Unterstützung hat, dann könnte es all die Vergehungen, sich erinnern an all die Vergehungen und an all die Sünden. Und deswegen wurde das Herz ausgetauscht oder wurde dieser Metallkäfer daneben gesetzt, der helfen soll, dass man etwas anderes vorlesen kann. Nämlich ein Bekenntnis der eigenen Gerechtigkeit. Dort stand unter anderem: Ich habe kein Unrecht gegen Menschen begangen. Ich habe nichts Falsches getan anstelle des Rechten. Ich hatte kein sündhaftes Mitwissen. Ich habe nichts Böses getan. Ich habe nicht gelästert. Ich habe keine Not verursacht. Ich habe keine Schmerzen verursacht. Ich habe keine Armut verursacht. Ich tat nichts, was die Götter verabscheuen. Ich habe keinen Diener vor seinem Herrn schlecht gemacht. Ich habe keinen Hunger verursacht. Ich habe keine Träne verursacht. Und noch vieles mehr. Die Ägypter dachten, es würde reichen, wenn sie irgendwie das Herz betäuben können oder daran hindern, sich zu erinnern und anstelle dessen einfach ein gerechtes Bekenntnis aufsagen vor dem toten Gott, um in das ewige Leben zu kommen. Aber die Bibel sagt, der einzige sündlose Mensch ist Jesus. Sonst kann keiner auch nur annähernd solch ein Bekenntnis sagen. Und nur, wenn dieser Jesus, der Gerechte, der Sündlose, der den Tod besiegt hat, der ins ewige Leben durchgedrungen ist, nur wenn er für unsere Sünden an unserer Stelle bezahlt hat, werden wir in das Leben hineingehen. Und Gott schenkt uns ein neues Herz. Ein lebendiges Herz, das Gefallen hat an der Gerechtigkeit, an dem Guten. Das Leben eines Christen ist immer ein Weg über den Dreschplatz Gottes zum Grab Jesu. Und vom Grab Jesu zu der Gnade des Lebens. Aber das ist so wichtig, gerade in unserer Zeit, wo manchmal falsche Abkürzungen auch in den Gemeinden, in der Verkündigung, im Leben eines Christen gezogen wird. Der Weg eines Christen ist immer ein Weg über den Dreschplatz zum Grab und dann zum Leben. Es gibt kein Leben ohne Vergebung deiner Sünden. Das Grab ist der erste Besitz im Land Kanaan. Und das Grab Jesu. Vom Grab Jesu aus erben wir auch erst das ganze Himmelreich. Ohne das Grab kein Erbe, kein Himmel, kein Anteil. Und schließlich ist der Weg eines Christen auch ein Triumphzug. Josef wurde auf seinem Weg begleitet von den Reitern und Wagen, sodass es ein gewaltiger Heerzug wurde. Paulus, er schreibt den Korinthern, dass er sehr beunruhigt und voller Sorge war an einer Stelle. Doch während er auf eine so wichtige Antwort wartete, da verkündete er den Menschen die gute Botschaft von der Gnade und Rettung durch Jesu Tod und Auferstehung. Und er erfuhr dabei solch eine Stärkung und solch einen Segen, dass er in 2. Korinther 2, Vers 14 ausruft: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wir verkünden das Evangelium von Christus und es erinnert uns in dieser Welt an den großen Sieg, an diesen Triumph, den Jesus bereits über diese Welt errungen hat. Er ist unser König der gute Hirte von den Hebräern. Gott, der Mensch geworden ist und er herrscht über Himmel und Erde und er wird zu seiner bestimmten Zeit wiederkommen und sein Reich der Herrlichkeit vollkommen aufrichten. Und dort, wenn er kommt, in der Wohnung, die er bereitet hat allen Gläubigen, dort wird Freude und Friede groß sein. Und kein Leid und keine Not und auch kein Tod wird mehr sein, sondern alle Tränen werden getrocknet. Aber in dieser Zeit sammelt der Herr sein Volk. Die 12 Brüder, sie ziehen nach dem Tod Jakobs gemeinsam hinauf und erfüllen, was Jakob ihnen befohlen hat. Es ist das erste Mal, dass diese 12 Brüder, die hier die 12 Stämme Israels genannt werden, etwas einheitlich und gemeinsam tun. Das erste Mal. Der Tod Jakobs, er vereint seine Söhne. Und so ist es auch mit dem Tod und der Auferstehung Christi. Es bringt ein neues Volk zusammen. Ein großes Heerlager, versöhnt und vereint in einem Auftrag für den Herrn. Ein Volk nicht nur aus den 12 Stämmen Israels, sondern Gläubige aus allen Nationen, die durch Jesus zu Kindern Abrahams geworden sind. Das Israel Gottes, die Gemeinde des Herrn, ein in dieser Welt verachteter und auch oftmals schwacher, aber doch in Wirklichkeit nach Gottes Ratschluss ein gewaltiger Heerzug, der mit Christus das Ziel erreichen wird, dem selbst alle Mächte des Teufels nicht widerstehen können. Ein Heereszug, der in alle Ewigkeit triumphieren wird. Und durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesu Tod und Auferstehung, von dem ewigen Leben, das in ihm ist, haben wir hier bei allem Leid und bei aller Schwachheit Anteil an dem Sieg Christi, an einem Triumph. Denn dieses Wort, das Evangelium, das verkündet wird, es wirkt Leben in denen, die Gott bestimmt hat, zum Leben. Es ist wirksam. Der Glaube kommt aus der Predigt. Oh, und es ist ein Triumph zu sehen, wie Gott wirkt an Menschen. Wie er aus allen Völkern, aus allen Sprachen hinzuzieht zu seiner Gemeinde, zu einem gewaltigen Heerlager. Und sie alle führt in die Ewigkeit. Bist du mit Christus unterwegs? Ziehe heraus aus dem Reich der Sünde, hinein in das Reich Gottes. Ziehe hinaus aus dem Tod in das ewige Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.